Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt.
Es ist wieder soweit. Eine neue Podcast-Folge von Equality 365 ist raus. Und heute ist Lynn Graeth, Gründerin von HR Collective, zu Gast. Wir sprechen darüber, wie sie HR demokratisch und fair gestalten will und warum sie Trends kritisch hinterfragt. Außerdem verrät Lynn, wie ihre vietnamesischen Wurzeln ihr Verständnis von Community Building prägen, und sie verrät auch, wieso ihre Arbeit einen Sinn machen muss. Viel Freude dabei!
So, also nochmal von Anfang an. Lynn und ich haben gerade schon eine kleine Runde gesprochen. Also für alle die jetzt irgendwie dazugekommen sind oder die da sind, wir freuen uns ganz doll, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr an diesem Podcast teilnehmt. Heute geht es um ein richtig cooles Thema, und zwar sprechen wir heute über HR but make it powerful oder HR but make it cool. Das ist so der Leitsatz von Lynn. Und dazu wird sie gleich auch ein bisschen mehr Input geben. Aber bevor wir direkt reinstarten, Lynn, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, einmal kurz teilen, ne? Was macht dich so aus? Wer bist du? Und dann steigen wir direkt ein.
Sehr, sehr gerne. Also danke, Isabel, dass ich hier dabei sein darf. An alle anderen, hi, mein Name ist Lynn. Und ich habe eigentlich meinen Ursprung ja aus Marketingwelt. Da hat quasi meine berufliche Reise begonnen. Und irgendwann, ja, so mit Mitte 20, da denkt man so, ist das jetzt eigentlich das, was man so fürs Leben machen möchte? Und da habe ich für mich gemerkt, so, nee, ich muss auf jeden Fall noch den richtigen Sinn finden, und habe dann natürlich für mich dann, so wie man früher war, einfach mal so alles ausprobiert, was man ausprobieren konnte, und bin dann erst aufs Recruiting zugestoßen, habe dann gemerkt, das macht mir total Spaß, und habe dann auch mehr und mehr dann in diesen ganzen Thematik HR mich reingefuchst und auch gemerkt, das läuft, da läuft nicht alles so richtig, wie man das möchte, und daher, das war auch so mein Drive, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne nochmal in diesen HR-Bereich nochmal reinschauen, und habe dann da glücklicherweise HR-Funktion auch bekommen in einem Unternehmen, wo ich das aufbauen durfte, wo ich die Menschen dann auch mit begleiten durfte und auch die ganze Kultur aufgebaut habe. Das war auch quasi der Beginn von HR Collective, weil ich halt gemerkt habe, boah, ja, wir sind alle hier als HR-Menschen, aber irgendwie sind wir doch nicht so richtig miteinander vernetzt, und es gibt nicht so einen Austausch, einen richtig coolen Austausch, ne? Und habe dann einfach so ein Dinner and Talk aufgesetzt vor fast 2 Jahren. Und aus diesem Dinner and Talk ist daraus jetzt einfach ein Unternehmen geworden. Also auf jeden Fall eine wilde Reise, weil ich gesagt habe, das ist auch diesen Leitsatz, HR would make it cool, weil ich gesagt habe, wir können nicht mehr dieses traditionellen Denken einfach mal weiterführen, das geht nicht, weil die Welt sich einfach verändert hat. Und was ich auch nicht abkann, ist, wenn das alles so unfair ist. Und ich merke natürlich, dass diese, dass Fairness im HR-Bereich noch nicht vorhanden ist. Sei das jetzt, ne, die fehlende Wertschätzung oder die Sichtbarkeit und so weiter. Und das war auch so meine Motivation zu sagen, ich möchte gerne was auf die Beine stellen, was halt wirklich einen Impact hat, was einen Sinn hat für die HR-Welt. Ich möchte die alle empowern, sei das jetzt mit Bildungsinhalte, mit Vernetzung, mit unterschiedlichen Formaten, und alle Leute mal die Chance geben, sich da weiterzubilden, sich auch zu finden, nicht nur in seiner HR-Rolle, sondern auch als Mensch. Und das ist so die Idee dahinter, und die Idee ist jetzt quasi zum Leben erwacht worden. Ja. Das ist immer so meine berufliche Reise, und ansonsten persönlich, darüber haben wir eben kurz schon darüber gesprochen. Ich habe 11 Jahre lang in Hanoi in Vietnam gelebt, also ich bin da geboren, habe da auch gelebt und bin dann erst tatsächlich mit 11 dann nach Deutschland gekommen. Und vor einem Jahr bin ich auch quasi von Hamburg in die Schweiz umgezogen. Also
ja, so krass.
Zweimal quasi ausgewandert.
Ja, stimmt. Ich denk immer so gar nicht, aber ja, du hast natürlich total recht. Im Prinzip schon,
ja,
ne?
Ja, genau. Und und ansonsten in meiner Freizeit bin ich ein absoluter Foodie. Ich liebe es, essen zu gehen. Ja, also wenn du Tipp brauchst, ich kenne total aus, wenn es um Restaurants geht. Das mal kurz zu mir.
Sehr schön. Sag mal, magst du mal sagen, wie war denn das für dich eigentlich damals, als du mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen bist? Ich stelle mir das krass vor, weil das ist ja ein totaler, na, ich will nicht Kulturschock sagen, aber auch das haben wir gerade schon kurz angesprochen, ne, dass du sagtest irgendwie, das Leben dort ist komplett anders, ne? Zum Beispiel ist es total versmoggt, die Leute rennen da mit Masken rum, weil es einfach, weil es einfach nicht, wie sagt man?
Es ist genau, die Luft
genau, also im so Umweltverschmutzer ist, genau ja, so. Ja, und das ist alleine schon unterschiedlich. Also wie war das für dich, mit 11 Jahren nach Deutschland zu kommen?
Definitiv ein Kulturschock. Also das kann ich dir sowas von 100% bestätigen. Also ich wusste nicht mal, wie man richtig anschnallt im Auto, weil damals war es ja nicht üblich, dass du im Auto gesessen hast. Ne? Also heute aber damals gab es noch kein Auto, also in meiner Zeit nicht, sondern nur Motorrad. Und allein da zum Beispiel, als ich angekommen bin, wusste ich einfach nicht, wie man sich anschnallt.
Oh Mann.
Ja, aber auch natürlich, ne, die Sprache, die konnte ich ja auch gar nicht sprechen. Das ging ja auch alles viel zu schnell mit dem Umzug oder mit der Auswanderung. Und das war auch für mich wirklich echt eine Challenge, weil ich ja dann direkt 2 Wochen, nachdem ich quasi nach Deutschland gekommen bin, direkt in die Grundschule zugewiesen wurde. Und da mal wirklich so mit deutschen Kindern in Umgang zu sein, war es für mich auch extrem schwierig, weil ich die Sprache nicht konnte. Ich wusste nicht, okay, wie die Kultur ist, so auch komplett auch von klamottentechnischen her, ne, wie man sich richtig anzieht, so westlich anzieht, und was richtig und was falsch ist. Und das waren halt wirklich krasse Herausforderungen, wo ich sagen musste, ja, und dann halt noch natürlich im Osten, ne? Also meine Eltern kommen ja in der Nähe von Berlin, da bin ich auch quasi aufgewachsen, dann mit 11. Und da hatte man quasi auch Schwierigkeiten, weil ich das einzige Kind war, was anders ausgesehen habe als die anderen Kinder.
Würdest du sagen, dass das mit zunehmendem Alter bei dir auch noch einen Unterschied gemacht hat? Also, dass du gemerkt hast, okay, hier in Deutschland ist eine Sache, aber im Osten von Deutschland groß zu werden, ist auch nochmal eine andere Sache?
Ja, definitiv. Also, ich bin in Cottbus dann quasi aufgewachsen mit meinen Eltern und dann bin Richtung Dresden, ne, um zu studieren. Da merkst du schon, dass es jetzt natürlich nicht so weltoffen ist, als dann jetzt wie in Hamburg, ne, oder Berlin, wo das das gelebt wird und wo es auch viel größer ist. Ne? Da wirst du schon auch mal angeschaut und da kriegst du natürlich auch deine Sprüche und so weiter und so fort. Und du lernst es natürlich erstmal zu ignorieren. So, das ist so, wenn es mich betrifft, wenn das natürlich meine Eltern oder andere Leute betrifft, dann nicht. Aber so für mich selbst denke ich mir so, komm, gehst einfach weiter. Das ist schon eine andere Welt.
Was ich im Übrigen krass finde, ne, weil dieses Skillset, das haben ja viele andere Menschen nicht oder lernen sie im Verlauf ihres Lebens nie, dieses Skillset so zu sagen, okay, egal, dass die jetzt wieder was Doofes zu mir sagen, ich ignoriere das einfach. Also, ne, so, und das ist eine mega krasse Kompetenz auch und eine krasse Stärke, die du eben im persönlichen, aber auch im beruflichen Alltag sehr, sehr gut einsetzen kannst. Zukunftssicherung, Retention, Innovationskraft. Vielleicht stehen genau diese Themen auch bei euch ganz oben auf der Agenda. Die Impact Leadership Masterclass richtet sich an Unternehmen, die ihre Führungskräfte stärken wollen, für mehr Wirkung, Performance und Haltung. Alle Infos findet ihr in den Shownotes. Denn Impact beginnt bei Leadership.
Jetzt ist es so, dass du dich, dass du dich quasi für diesen Leitspruch HR but make it cool einsetzt. Und in diesem Zuge hast du aus deiner Funktion heraus ein HR Collective gegründet. Magst du mal so ein bisschen näher darauf eingehen? Was genau ist das und zu welchem Zweck dient es?
Genau, ich habe das HR Collective gegründet und ganz bewusst, das HR heißt ja auch hier nicht Human Resources, das, was man so kennt. So, das heißt Human Relations, weil ich dann sehr, sehr stark auf dieses Thema Beziehung eingehe. Vielleicht liegt es wirklich daran, weil in meiner Kultur ist es so, dass wir alles so im gemeinschaftlichen Sinn handeln und auch tun. Und das war auch die Idee dahinter, dass ich sage, hey, alleine ist es schwierig, etwas zu verändern. Auch wenn ich wirklich das Mindset dazu habe und auch die Motivation habe. Ich weiß aber, alleine ist es nicht das Gleiche, als wenn du halt wirklich mehrere Leute haben, die genau das denken und das auch tun möchten. Und deswegen ist auch dieses Kollektivgedanken sehr, sehr stark und ausgeprägt, dass ich sage, ja, HR-Welt make it cool. Ich möchte gerne die HR-Welt verändern. Also cool machen heißt nicht, dass ich jetzt hier alle Trends hinterherlaufe und es ist halt so, okay, fancy und dies und jenes. Cool bedeutet einfach nur für mich, dass man halt wirklich diese alte Denkmuster aufzubrechen, ne? In HR das als das zu sehen, was es sein sollte. Also als echte Gestalt von Unternehmenskultur und Wandel. Und heutzutage wird HR ja leider immer noch als administrative Abteilung gesehen, vielen Fällen. Man verbindet HR immer noch mit Verträgen und Gehältern. Aber wenn man dann halt wirklich Größe denkt und sieht, dann finde ich, dass HR eine ganz andere Hebelwirkung haben könnte. Jetzt halt wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich. Weil unser Job ist es halt wirklich, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und Menschen und Gesellschaft, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und genau das ist das, was ich gerne vermitteln möchte, mit der Firma oder mit meiner Mission, Menschen abzuholen, eine Gemeinschaft darauf zu bauen, die wirklich ein neues Mindset mitbringen, den Drive mitbringen und sagen, hey, wir wollen was verändern für die HR-Welt, aber auch allgemein für die Welt da draußen.
Ja, was war der initiale Grund bei dir, dass du die HR-Welt verändern wolltest?
Ja, das war, weil ich dann halt im HR gearbeitet habe und gemerkt habe, da läuft es halt wirklich noch nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Ich hatte natürlich Glück, ne, in meinem Unternehmen, wo ich dann arbeiten durfte, da war mein Chef halt wirklich offen und er war halt wirklich, dass er sagte, hey, People and Culture hat dann wirklich einen Stellenwert in dem Unternehmen. Yeah. Und je mehr ich mich aber damit beschäftigt habe, mit anderen Menschen ausgetauscht habe, desto mehr Frust habe ich da halt daraus gehört von anderen Menschen, dass sie dann halt von ihrer Story erzählt haben, dass HR halt dann nicht gesehen wird, auch wenn sie einiges verändern möchten. So, das war das eine für mich. Und das andere war es natürlich, weil ich alleine in meiner Rolle war, hatte ich nicht wirklich irgendwie Sparing-Partner oder allgemein Gleichgesinnten, wo ich sage, hey, können wir uns mal kurz austauschen. War halt auch auf der Suche. Das war der Grund, warum ich auch auf LinkedIn dann so angefangen habe, aktiv zu sein. Ich dachte, ja, ist eine Business-Plattform, da findest du Menschen. Ja. Und habe dann auch schnell gemerkt, so hey, es gibt da schon gewisse Weise Gruppen, aber irgendwie ist das nicht so gemeinschaftlich. Und das fand ich leider nicht so cool. Und habe dann gesagt, ich möchte schon, dass es irgendwie so einen Platz gibt, wo alle dazukommen, ist ja egal, ob du Junior bist, nicht Junior, wie auch immer, wo man sich dann halt auf Augenhöhe sich unterhalten kann und sich austauschen kann, sich wohlfühlt, so ein Safe Space für HR-Leute. Und dann ist die Idee dann entstanden, ja.
Mega cool. Ich finde das total beeindruckend, weil du im Prinzip ja aus einem Schmerz heraus einfach eine Lösung gemacht hast, ne? Und gehandelt hast. Ich finde das immer total beeindruckend, wenn Leute so ihre Stories erzählen, weil man dafür so viel Mut braucht und so viel Kraft irgendwie. Und die hast du einfach an den Haaren gepackt und bist deinen Weg gegangen, so, ne? Das ist super beeindruckend.
Zur Abwechslung eine kurze Info in eigener Sache. Hast du Lust, deine Leadership-Skills oder die deiner Führungskräfte aufs nächste Level zu bringen? In meiner brandneuen Online-Inclusive-Leadership-Masterclass dreht sich alles darum, wie du ein Umfeld schaffen kannst, in dem wirklich alle Stimmen gehört werden. Wir schauen uns gemeinsam an, wie Inklusion im Berufsalltag funktioniert und wie du ein Team aufbaust, das Vielfalt und Zugehörigkeit feiert und Innovation vorantreibt. Klingt spannend? Wenn du bereit bist, echten Impact zu machen, dann trag dich jetzt für die Warteliste ein. Klick einfach auf den Link in den Shownotes und sichere dir deine Plätze für deine Führungskräfte. Bald geht's los. Ich freue mich auf dich.
Was glaubst du denn, woran das liegt, dass HR so ein eingestaubtes Image hat? Hast du da so ein paar Kernargumente, wieso du glaubst, dass es eingestaubt ist?
Es ist zum einen klar, es ist schon, sag ich mal, von der Vergangenheit geprägt, ne? Von dem Begriff her, von der Definition der Rolle her. So, das war ja in den 60er Jahren ja eine ganz andere Definition als jetzt. Allein das hatte so eine historische Ausprägung und das wurde natürlich immer so weiter gelebt. Ne? Menschen, die halt immer diesem Mindset dahingegangen sind, haben das natürlich wieder den Nachfolger weitergegeben. So, dann kann erstmal auch keine Veränderung stattfinden. So. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass Unternehmen, weil sie entweder sich nicht damit nicht beschäftigen oder mit anderen Unternehmen sich austauschen, wie das bei denen läuft, ist das so, dass sie halt nicht auf dem Schirm haben, dass HR mehr kann. und vielleicht nicht die Zeit dazu haben oder nicht die Lust oder wie auch immer. Und ja, deswegen wird HR ja auch irgendwie gesondert im Unternehmen. Also wenn man so ein Organigramm aufmalt, taucht HR da irgendwo da auf, aber ja gar nicht an der richtigen Stelle. Ja. Und zwar da ganz oben Richtung C-Level. Weil nur dann können wir auch wirklich was tun. Und ich glaube auch da, also dass die Haltung von dem C-Level ist noch nicht da, wo es sein soll, wie HR als Rolle im Unternehmen ja, funktionieren kann. Also das sind die zwei Sachen, wo ich sage, das ist eigentlich der Grund, warum HR noch sehr verstaubt ist. Mhm. Und ich glaube, man muss ja auch fair sein, ne? Man darf solche nicht immer Fingerpointing auf eine Seite geben, sondern auch mal auf sich selbst schauen und nochmal reflektieren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt genug HR, ich kenne das, ich kam aus einem Konzern, ich habe HR immer vermieden, sie haben mir halt echt kein Good Vibes gegeben. Mhm. Und auch da vielleicht nochmal auf sich selbst zu schauen und zu hinterfragen, hey, ist meine Haltung in meiner Rolle noch richtig? Stehen wirklich den Mensch oder die Menschen im Fokus? Oder sehe ich HR halt auch wirklich als administrative Rolle, wo ich sage, ja, ich mehr als Verträge will ich hier nicht machen. Warum muss ich denn überhaupt mich um die Menschen kümmern oder versuchen, sie irgendwie weiterzuentwickeln? Dann sollte man sich entweder halt wirklich überlegen, okay, muss ich meine Haltung verändern oder ist das überhaupt die richtige Rolle für mich? Und das passiert noch zu selten, glaube ich, dass wir über unsere eigene Rolle zu reflektieren und zu hinterfragen.
Ich habe gerade so viele Gedanken, ne? Ich finde, du hast so viele kluge Sachen gesagt. Allen voran eben auch so dieses über sich selber nachdenken, ne? Und die in die eigene Reflexion gehen, sich seine eigenen unbewussten Vorurteile auch bewusst werden, seine Privilegien zu verstehen. Und da geht es nie darum, um Fingerpointing zu betreiben, ne? Es geht nie darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, du bist falsch und ich bin richtig. Im Gegenteil, genau. Es geht darum, eine Mitte zu finden. Es geht darum, im Zweifel sogar auf Gleichheiten aufmerksam zu machen oder einfach anzuerkennen, dass Menschen halt unterschiedlich sind und wir deswegen durchaus auch unterschiedlicher Meinung sein können, aber wir trotzdem ja miteinander funktionieren können. Ne? So, und das ist ja am Ende auch, was eine Gemeinschaft ausmacht. Also dieses Anerkennen der Unterschiede und gleichzeitig auch das bewusste aufeinander zugehen, um die Gleichheiten irgendwie anzunehmen. Ich finde, also was du gesagt hast, zum Beispiel auch so mit dem HR findet ganz oft nicht im Boardroom statt, ne? Und das ist das große Problem. Wieso hat HR keinen Stand im Aufsichtsrat beispielsweise? Das ist in ganz, ganz vielen mittelständischen großen Konzernen immer der Fall. Und ich verstehe das nicht, weil für mich alles, was mit den Menschen zu tun hat, ne? Also ich meine, man kann sich das ja plastisch so vorstellen. Ein Unternehmen dreht kleine Rädchen. Diese Rädchen werden durch Menschen gedreht, durch die Mitarbeitenden. Und wenn wir sie nicht befähigen und wir nicht in der Lage sind, ihr das volle Potenzial aus ihnen rauszuschöpfen, indem wir ihnen Zugehörigkeit geben, indem wir ihnen zuhören, indem wir Fragen stellen, indem wir ihnen das Gefühl geben, dass sie dazu gehören und wir sie wollen und brauchen, werden sich diese Rädchen nicht drehen. Bedeutet, das Unternehmen ist ergo nicht effizient. Ist eine total logische Schlussfolgerung. Das ist Evolution. Ja, Menschen wollen immer dazugehören. Wieso nehmen wir das nicht ernst in Unternehmen? Also wieso verstehen wir nicht, dass HR eine viel wichtigere Position haben sollte als der Narrativ, der immer noch draußen geschrieben wird?
Ja, weil ich glaube, das liegt dann auch daran, dass viele Unternehmen halt schon so in Richtung Money-Driven sind. Ja, also dass das da halt wirklich Profit da ganz, ganz im Fokus stehen, anstatt Menschen. Und dann vergisst man auch dabei, dass es eigentlich die Menschen sind, die dir gerade dabei den Erfolg bringt und nicht irgendwie hier dein Produkt oder dein Service oder sonstiges. Ja, und ich glaube, in Zukunft sollten wir allgemein als Unternehmer, Unternehmerinnen unser Unternehmen schon als Gesellschaft sehen und nicht aus dieser wirtschaftlichen Brille. Also natürlich müssen wir irgendwie Geld verdienen, weil sonst können wir ja auch nicht die Mitarbeiter bezahlen, ist das ganz klar. Ich sage ja nicht, dass wir hier einfach Non-Profit sein werden, aber ich glaube, viel mehr in diese Richtung gehen und da mal diese Verschmelzung zusammenbringen, so Wirtschaft, gesellschaftlich und das Ganze auch irgendwie als Unternehmen darstellen, das würde uns viel mehr weiterbringen als nur rein dieses so, ja, wir sind ein Unternehmen, wir müssen Umsatz machen, wir müssen dann irgendwie viel mehr Gewinn daraus ziehen. Das wird langfristig leider keine gute Auswirkung haben. Mm-mm. Also auf das Unternehmen nicht und auf die Menschen, die da arbeiten, auch nicht.
Ja, und mir ist auch, ich finde auch diese Diskussion, die ist mir immer zu negativ, ne? Weil nur weil wir auf Menschen achten, heißt es nicht, dass wir ineffizient sind. Im Gegenteil. Und das heißt auch nicht, dass wir keine Rentabilität haben oder keine guten Umsätze einfahren. Also es gibt unzählige Unternehmen, die hoch erfolgreich sind und die krasse Umsätze einfahren und trotzdem aber auch mit den Menschen gut umgehen, ne? Und beispielsweise jetzt nur, um ein Beispiel zu nennen, so klassische B Corp Unternehmen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind so zertifiziert. Ja. Die sind ganz oft total super aufgestellt, auch recht groß und alles. Und trotzdem gehen die mit ihren Menschen halt auch menschlich um, also ne, auf so eine Art und Weise, die irgendwie auf Augenhöhe ist und die einfach berücksichtigt, dass wir alle irgendwie Individuen am Ende des Tages sind, ohne jetzt zu seicht da mit den Leuten zu sein.
Ja, genau, und ich glaube, das ist so das Dilemma, was viele Unternehmen haben, und wenn wir von Unternehmen sprechen, ich glaube, das ist dann eben das C-Level, Management-Level, die dann halt sagen, hey, wenn wir zu menschlich sind, zu den Mitarbeitenden, haben sie, weiß ich nicht, kennen sie keine Grenzen mehr, ne? Dann haben sie vielleicht keinen Respekt mehr, dann arbeiten sie vielleicht weniger, weil wir dann einfach zu laissez-faire sind, was dann überhaupt nicht stimmt. Also Menschlichkeit ist nicht gleich unproduktiv. Und ich glaube, dieses Denken ist noch in ganz, ganz vielen Unternehmen vorhanden. Und auch hier möchte ich auch niemanden in Schuld geben, ne? Weil ich glaube, wenn du halt wirklich in eine ganz andere Lebensphase aufgewachsen bist und die Arbeit ganz anders wahrgenommen hast, wie es früher war, ist es, glaube ich, heutzutage sehr, sehr schwierig, dieses Denkmuster abzulegen und zu sagen, ja, hey, heute ist es halt ganz anders. Die Menschen sind auch ganz anders geworden. Die haben eine ganz andere Haltung zur Arbeit. Und daher kann ich das schon verstehen, wenn, sage ich mal, so die ältere Generation sagen, so das, was die Jüngeren jetzt gerade hier machen, ey, da gehen wir überhaupt nicht mit. Und ich glaube, einfach so ein gegenseitiges Verständnis dafür zu geben, und auch mal den Raum, dass man miteinander diskutieren kann, nicht direkt zu blockieren. Ja. Das sehe ich halt ganz oft in Diskussionen, dass man dann halt so in Rage redet und dann denke ich mir so, oh Leute, man kann das doch auch auf Augenhöhe diskutieren und auch mal den Standpunkt der anderen einfach versuchen auch zu verstehen.
Genau, darum geht's, ne? Also da schließt sich der Kreis wieder zu dem Vorhergesagten. Es geht einfach um die Reflexion, um die eigene Reflexion. Auch daran finde ich, und jetzt spricht hier der systemische Coach aus mir, immer anzuerkennen, dass wir in jeder Situation, die wir begehen, ne, oder in jedes Gespräch, was wir mit Menschen haben, dass wir dort immer auch einen eigenen Anteil haben. Also wir sind so oft in dieser, nee, also ich habe wirklich alles richtig gemacht. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. So, ich kenne das auch. Und es gibt immer Situationen, in denen es auch so sein wird, und das ist auch mal okay. Ja. Aber wir dürfen uns trotzdem dann, wenn wir das Gemüt wieder so ein Stück weit runtergefahren haben, auch immer bewusst werden, Moment mal, jetzt ist hier gerade irgendwie was schiefgelaufen und ich habe auf jeden Fall einen Anteil daran, weil ich war ja in dieser Situation mit dieser Person oder mit dem Unternehmen und irgendwas habe ich ja auch gesendet, ne? Irgendeine Message habe ich gesendet, die vielleicht auch gegenüber falsch angekommen ist. Und ich glaube, dass sich das so bewusst zu machen, ist schon auch sehr, sehr hilfreich. Yeah. Mm. Jetzt ist es ja so, wir leben, und das hast du gerade auch schon so grob angesprochen, wir leben ja trotzdem gerade in einer Welt, und wir merken es auch gerade wieder so ein bisschen mehr, finde ich, die doch auch schon noch durch Machtstrukturen, durch Kontrolle und durchaus auch Ungleichheiten geprägt ist. Mhm. Würdest du denn sagen, dass es dir schon auch gelingt, mit deinem Collective HR wieder cool zu machen, so ein bisschen mehr?
Ich hoffe es. Man ist immer so bescheiden, dass man nicht direkt sagen will, natürlich. Also ich hoffe es immer. Aber natürlich, ich sehe jetzt auch, dass eine Veränderung, eine minimale Veränderung schon daran gibt, dass weil die Mitglieder bei uns sind, weil sie sich sicher fühlen, dass sie ihre Herausforderungen aussprechen können, dass sie so sein können, wie sie sind, dass sie Gleichgesinnten gefunden haben und gleichzeitig ja auch so eine Art Mut bekommen haben, finde ich, dass da schon eine Veränderung stattfindet. Also wenn ich immer so lese, ne, so dass die sich darüber freuen, dass sie entweder irgendein Projekt dann geschafft haben, in den Unternehmen aufzusetzen, oder dass sie sagen, hey Leute, danke für euren ganzen Ratschläge, ich habe das und jenes erreicht. Und das ist halt wirklich schön zu sehen, dass die Leute dadurch den Mut bekommen haben, ihre eigene Stimme zu finden und auch den Mut zu finden, in dem Unternehmen auch mal ein Standing zu haben. Und ich glaube, das unterschätzt man halt schon sehr, was die Macht von so einer Gemeinschaft, also von so einem Collective oder Community, wie man das auch immer nennt, ne, für eine Wirkung haben. Und ja, ich glaube, diese ganzen Ungerechtigkeiten, Machtstrukturen und so weiter, es wird es leider weiterhin geben, so und auch in der Welt. Und hier ist es, glaube ich, einfach nur wichtig, wenn wir das sehen und merken und das auch erleben, dass wir auch dafür einstehen und diesen Mut zu haben und zu sagen, hey, das ist gerade nicht fair und da müssen wir das halt anders machen. Und deswegen ist HR da auch so eine sehr wichtige Rolle. Also sei das, ich habe mir das früher auch gewünscht als Mitarbeiterin, wo ich selbst gemerkt habe, das geht hier gerade überhaupt nicht um Fairness. Aber ich war als Junior und meine Führungskraft, ja, war halt gefühlt 10 Level über mich, konnte ich also nichts tun. Und da hätte ich mir gewünscht, dass ich einfach zu HR gehen könnte und sagen, hey, pass auf, ich merke gerade, dass es halt einfach nicht richtig läuft und ich brauche einfach Support. So, und nicht von meiner Führungskraft, sondern von einer anderen Partei, der eine neutrale Rolle hat, der auch für Mitarbeiterinnen da ist. Und da sehe ich halt die Rolle von HR auch. Und ich glaube, wenn wir als HR das auch verstehen und wirklich alle so leben, das wäre wirklich ein Game Changer auch für Mitarbeitenden, die dann halt sagen, ey, wir sind gerade so hilflos und mir bleibt dann nichts anderes als zu kündigen. So war es bei mir so, dass ich halt gesagt habe, ich traue mich nicht zu HR zu gehen und sonst habe ich auch jetzt nicht wirklich Hilfe, also dann kündige ich.
Ja, verstehe ich. Auch da, ne? Also ich glaube, dass jede Art von Gemeinschaft oder Community Erfahrung einen riesen Impact hat, weil also das so die ersten Schritte, die du beispielsweise auch wenn es so um inklusive Führung geht, ne? Wenn ich jetzt in ein Unternehmen gehe und ein Unternehmen beraten würde, dann sind auch immer so die ersten Steps nach der ganzen Analyse und Evaluation, dass du vor allem auch sowas wie Employer Resource Groups vorschlägst oder auch sagst, dass es Role Models installiert werden müssen, ne? Weil A muss da oben gesehen werden, dass es unterschiedliche Menschen gibt, die den Schritt da hoch geschafft haben, weil sonst hast du gar keine Identifikationsfläche. Und B muss es Räume, Safe Spaces geben, wo sich Gleichgesinnte zusammensetzen können und über ihre Probleme, Hürden, aber auch über Stärken und Chancen sprechen können. Weil, und das wissen wir alle, ne? Also, wenn du ein Thema hast, guck mal, wie du es gerade beschrieben hast, an deinem Beispiel festgemacht, ne? Wenn du damals eine Gruppe gehabt hättest, eine Employee Resource Group beispielsweise, ne, von Junioren, die arbeiten oder sowas, dann hättest du da sagen können, hättest du ein Thema und dann hättet ihr euch zusammen mit der Geschäftsführung hinsetzen können und als gemeinschaftliche Gruppe darüber reden können, ohne dass irgendjemand so in den Fokus gesetzt ist. Und genau das im Prinzip bewirken ja diese Gruppen oder diese Communities, dass sie einfach eine Stärke, einen Mut bewirken und dass man dann eben nicht mit dem Finger auf eine Person zeigt, sondern sagt, nein, diese Gemeinschaft hier möchte dieses Thema adressieren und darüber wollen wir jetzt diskutieren. Und dann funktioniert das ganz oft viel besser. Und dann hat das natürlich auch eine ganz andere Hebelwirkung bei der Geschäftsführung, weil es viel mehr Leute sind. So, ne?
Ja, und genau das ist halt das. Ne? Und deswegen bin ich total bei dir, dass auch in Unternehmen viel mehr so Communities gebildet werden müssen und auch dieses Miteinander oder untereinander auch mal gefördert werden, weil das ist ja immer so dieses so Silo-Denken, das ist meine Abteilung, wir sind die Besten und alle anderen, keine Ahnung, was ihr macht, aber ich finde das ist doch cool, wenn man sich dann auch mal mit anderen Menschen aus anderen Abteilungen essen gehen, mit denen austauschen und auch da mal sich zu vernetzen, aber ich habe das Gefühl, dass ein Unternehmen das gar nicht so gewünscht ist, also dass man aufeinander zugehen, weil das könnte ja sein, dass man miteinander spricht über irgendwelche Projekte, dann kann ja sein, dass Ideen entstehen, und dann entstehen dann daraus wieder irgendwelche Arbeiten, was nicht gewünscht ist und das finde ich halt das schon echt schwierig, wenn man das halt auch unterbietet.
Ja, total. Was ist so dein Tipp oder was wäre dein Tipp hier an Menschen, die irgendwie jetzt denken, oh geil, ich habe auch total Lust, irgendwie so eine Community aufzubauen oder ich würde das gerne unterstützen, ich würde auch gerne so eine Bewegung ins Leben rufen. Wie kann man denn so eine Community aufbauen? Was sind da so die ersten Schritte?
Also das allererste oder das Wichtigste ist es erstmal eine Vision zu haben. Ich sage immer so, ohne Vision, da kannst du die Leute nicht mitnehmen. Dann kann ja auch keine Community entstehen. Das heißt, du brauchst eine Vision und auch eine Mission. Was möchtest du erreichen? Was für einen Impact möchtest du denn damit denn kreieren? Und dann heißt es einfach machen. Also sowas bei mir auch. Ich hatte meine Vision, weil ich diesen Schmerz hatte und gesagt habe, boah, nee, ich möchte HR cooler zu machen, die Leute zusammenbringen. Und dann einfach zu überlegen, ja gut, wo sind denn die Leute? Wo kann ich sie finden? Gut, am einfachsten ist es auf LinkedIn. Und ich habe einfach eine Gruppe kreiert und dann einfach einen Aufruf gemacht. Und auch hier, ne, keine Angst zu haben, von wegen, ich habe einfach kein Netzwerk, ich kenne nicht so viele Leute. damals ich angefangen habe, hatte ich weder ein Netzwerk, ich hatte, glaube ich, 300 Kontakte. Ich kannte einfach niemanden. Und ich habe einfach, ja, ich habe es einfach gemacht. Ich habe einfach auch mit meinem Account einfach gesagt, so, hey Leute, ich mache hier so einen Dinner and Talk, das ist die Gruppe für HR. Wenn ihr Lust habt, kommt da gerne rein. Und das sind einfach so Baby-Steps. Man darf nicht erwarten, dass am Anfang dann direkt 1000 Leute sich dafür registrieren und reinkommen. Aber wir waren, glaube ich, am Anfang 30, dann wird es 50 und dann wird es auch 100. Und das war dann halt für mich so auch überhaupt nicht vorstellbar. Aber ich dachte so, hey, okay, krass, ich kenne ja auch kaum Menschen davon. Aber dann einfach so ein Dinner and Talk zu machen, so, das war der Next Step, wo ich sage, ja, okay, jetzt habe ich so quasi so eine gewisse gute Anzahl an Menschen. Ne? Und ich glaube, wenn man halt über Community spricht, denkt man so, da muss man halt irgendwie 10.000 da drin haben, damit man von einer Community sprechen kann. Nee, kann es auch nur 5 Personen sein. Auch das ist eine Community. Und, ja, voll. Mit dieser Einstellung bin ich da reingegangen und gesagt so, hey, wenn 5 Leute da zum Dinner and Talk kommen, auch schön. Habe ich jetzt 4 Leute schon mal kennenlernen können. Und am Anfang war es auch nur 12. Also wir waren auch nur 12 Leute bei Dinner and Talk und das war auch völlig fein. Das war richtig, richtig schön, weil da man halt viel intensiver miteinander austauschen können und nicht so oberflächlich. Und das ist das, was ich auch vermeiden möchte, an dieser Oberflächlichkeit, dass man dann irgendwie zu dem Event geht oder zum Meetup geht und sagt so, ja, was machst du so, was ist deine Rolle? Und dann war es das mit dem Gespräch. Das ist für mich dann überhaupt nicht nachhaltig, auch nicht erfüllend, wenn ich sage, ich möchte gerne eine Connection aufbauen mit Gleichgesinnten. Deswegen habe ich auch bewusst gesagt, so alle unsere regionalen Meetups sind halt nur bis maximal 15 Personen, weil das ist so eine schöne Zahl ist.
Ja, verstehe ich. Macht total Sinn. Also klingt total logisch und tatsächlich, ich war auf einigen solcher Events, die dann größer sind und das ist genau wie du sagst, ne? Man sagt hallo, hallo, tschüss, tschüss und dann geht man irgendwann, weil es zu viel ist und man auch überhaupt nicht wirklich in den Austausch kommt oder sogar immer mit den gleichen Leuten wieder im Austausch
ist. Das ist halt das. Ja, genau. Ja, und dann bist du irgendwann wieder in deinem Bubble und dann kommst du wieder nicht da raus und dann ist der Kreis, der wird ja auch nicht vergrößert und das ist aber mein Ziel, dass dein Kreis sich ja vergrößert, dass du mit unterschiedlichen, diversen Menschen dich einfach vernetzen und mit denen austauschen und auch dadurch dann Learnings mitnehmen können. Weil wenn du mit den gleichen Menschen sprichst, ja, irgendwann geht dir auch das Gesprächsthema aus oder du sprichst über die gleichen Themen. Ja. Und deswegen sage ich immer, ich fördere das auch immer, dass ich sage, hey, 15 Menschen ist egal wie, einfach anmelden, einfach hinkommen, kannst alleine hinkommen. Das ist ein Safe Space. Ja.
Mega. Jetzt sprechen wir ja in heutigen Zeiten auch sehr, sehr häufig von New Work. Wir sprechen von flexiblen Arbeitszeiten und so weiter und so fort. Die einen sprechen schon wieder gar nicht mehr darüber, ne? Also es ist, die einen sind so, die anderen sind so.
Ja,
Und was mir aber bei all dem oft auf der Strecke bleibt, ist eigentlich, dass diese neuen Freiheiten, die da gewährleistet werden in Unternehmen, ja dann doch wieder auch Privilegien für ganz spezielle Gruppen sind, aus denen andere dann wiederum ausgeschlossen werden. Und ich habe mich gefragt, was muss denn deiner Meinung nach passieren, damit wir wirklich alle Menschen an einer solchen positiven Transformation teilhaben lassen?
Ja, also auch da kann ich auch wirklich stundenlang darüber sprechen, vor allem diese Aufteilung zwischen kaufmännische und gewerbliche, sagen wir mal, Berufsgruppen. Da merkst du schon extreme Differenzen. Und das Erste, was ich immer empfehlen würde, um halt den ersten Schritt zur Veränderung machen zu können, ist es, bewusst den Dialog mit anderen Gruppen zu suchen. Also das heißt, raus aus deiner Blase, geh mal halt wirklich in den anderen Branchen, tausch dich dann halt da aus. Also das mache ich zum Beispiel gerne. Ne? Also ich bewege mich ja nicht nur in dem HR-Bereich. Ich gehe ja auch im Marketingbereich, ich gehe aber auch hier in den Industrien, ich spreche dann halt wirklich auch mit Menschen, die im Lager arbeiten, frage dann halt so, sag mal, was habt ihr eigentlich, wie ist denn hier so bei euch, was habt ihr für Benefits, fühlst du dich hier wohl? Und am meisten kriegst du dann direkt schon die ersten Insights raus, was nicht läuft. Und ich glaube, auch hier kann HR sehr viel machen. Also ich wünsche, ich hätte damals schon die HR-Rolle, als ich damals in einem Konzern gearbeitet habe. Das war auch in der Logistikbranche und ich war in der Zentrale und durfte dann eine Woche halt in diesem Lager gehen und das auch mal arbeiten und da habe ich dann halt wirklich diese Unterschiede gemerkt, ne? Und habe mir dann auch da schon die Frage gestellt, warum, also ich weiß nicht, ob HR das weiß, aber warum geht HR denn auch einfach nicht mal zu solchen, sag ich mal, zu den Berufsgruppen, schaut dann einfach mal an, bekleidet dann auch einfach mal so einen Arbeitsalltag und macht dann auch mal One-on-One-Gespräche. Also das, was man mit kaufmännischen Berufsgruppen macht, sollte man eigentlich auch mit gewerblichen Berufsgruppen machen. Ja. Passiert aber nicht. Weil genau da ist das Problem, weil sie sagen, ja, das ist für uns jetzt nicht Prio. Weil sie vielleicht nicht den Wert sehen, weil sie sagen, hey, die kaufmännischen, die sind qualifizierten Menschen, die bringen uns vielleicht viel mehr als sag ich mal, die gewerblichen, was aber total falsch ist. Und auch da mal die Gehälter sich anzugucken. Wir reden alle über transparente Bezahlung, faire Bezahlung, aber eigentlich nur für eine bestimmte Gruppe und die andere oder mehreren anderen Gruppen werden dann auch vernachlässigt. Da ist nichts mit faire Bezahlung, da ist halt auch nichts mit flexibler Arbeitszeiten, aber es gibt Lösungen dafür. Ist ja nicht so, dass man Schichtmodelle nicht irgendwie besser machen können. Es ist kein Benefits für Blue-Color-Bereiche gibt. Da gibt es ganz, ganz viele, aber man beschäftigt sich nicht damit. Und das ist halt sehr schade. Und deswegen ist es so für mich der erste Schritt, wenn du halt wirklich in einem Unternehmen bist, wo es schon zwei Bereiche gibt, dann solltest du auf jeden Fall das Gespräch auch mit den anderen Gruppen, sag ich mal, auch finden und nicht nur den Fokus auf die eine Gruppe zu legen.
Total, total. Ich finde das mega spannend, was du sagst, weil das so einen Perspektivwechsel anspricht. Und ich auch sehr, sehr doll daran glaube, dass dieser Perspektivwechsel in eine andere Rolle, ne, oder in genau die Abteilung, von denen du dich selber so sehr absondern möchtest, die sind, die du sehen musst, um überhaupt zu verstehen, wie Menschen dort agieren, denken, handeln, ne, welche Perspektive und Sichtweisen die haben. Du kannst ja nicht über was urteilen, was du selber nicht kennst. Und darum geht's immer. Das machen wir so, so häufig, weil wir alle in unseren Bubbles irgendwie versteckt sind. Ja. Und wir fangen mal, ne, wir beurteilen und werten und glauben, Sachen zu kennen, die wir eigentlich nicht kennen de facto. Und wir lernen es nur kennen, wenn wir uns bewusst auf einen Perspektivwechsel einlassen. Das ist absolut richtig. Also total, total guter Impuls.
Ja. Ja, und auch, wie gesagt, in den Austausch zu gehen. Ne? Wir sind alle Menschen und nicht diese Differenzierung zu machen von wegen, ja, hier, keine Ahnung, du sitzt in der Zentrale, ich bin was Besseres als du, sondern einfach aktiv auf die Menschen zu gehen, zu hinterfragen, was können wir noch für euch optimieren, und diese Gruppe halt nicht bewusst zu vernachlässigen. Es ist traurig, wie es ist. Es gibt genug Unternehmen, die dann halt, das ist dann halt so da die zweite Klasse. Ja. Und das kann ja nicht sein. Weil das sind ja auch deine Mitarbeitenden. Und und die werden aber nicht als Mitarbeitenden gesehen.
Ja. Ja, genau. Ich habe tatsächlich mal ein Interview auch mit einer Frau gehabt, die jahrelang eben auch als Führungskraftentwicklung und HR gearbeitet hat und dann irgendwann sich auch selbstständig gemacht hat, weil genau das der Fall war. Sie hat dann ein Beispiel genannt, dass die Blue-Collar-Worker, also im Prinzip sogar die in der Fabrik gearbeitet haben, die Fabrik, die war so weit von der Kantine entfernt, dass die Fabrikmitarbeitenden in ihrer 30-Minuten Mittagspause de facto zeitlich nicht die Möglichkeit hatten, schnell genug bei der Kantine zu sein. Rein, weshalb die nie in der Kantine gegessen haben. Und ich meine, wie krass separierend ist das bitte, ne? Ja. Dass du sagst, so, ihr seid es nicht wert, deswegen gliedern wir euch so ganz, also ja, wirklich so physisch, so weit aus, dass ihr nicht dahin kommt. Und dadurch entstehen ja auch überhaupt keine Überschneidungen mit eben den Mitarbeitenden, die beispielsweise im Büro sitzen und denen, die in der Fabrik arbeiten. Und dadurch kann ja überhaupt keine Verbindung entstehen. Also das ist ja, sehr tragisch. Also deswegen verstehe ich sehr gut, was du sagst und finde das einen sehr, sehr wichtigen Impuls.
Ja, ne? Also die werden ja auch ausgeschlossen, ne? Auch so Sommerfeste, Weihnachtsfeier, also sowas bei mir, als ich in dem Konzern war, die Weihnachtsfeier ist halt nur für die Zentrale gedacht und ich denke mir nur so, hä, aber warum werden dann halt nicht die anderen auch mit eingeladen? Und das war so strikt, also dann natürlich, dann übernimmst du das auch als Mitarbeiter, ne? Also wenn du dann halt, ich habe ja auch mit anderen Abteilungen darüber gesprochen und das Bild von den Mitarbeitenden zu den Blue-Color-Leute oder Leute aus dem Lager war genauso, dass sie sagen, klar, also wir sind natürlich was Besseres. Und ich denke mir so, boah, das ist ja total falsch.
Ja, ist es. Linde, ich könnte mit dir stundenlang weiterreden. Wir sind jetzt tatsächlich aber schon fast am Ende und ich würde dir ganz gerne noch eine abschließende Frage stellen. Und zwar, was hält dich denn nachts wach, wenn du an die Zukunft denkst?
einiges. wenn das nicht meine Firma betreffen ist. Nein, aber tatsächlich frage ich mich jetzt so in letzter Zeit, es ist jetzt, jetzt so in letzter Zeit mehr häufig diesen Gedanken, aufgrund von den ganzen politischen Situationen und auch wie es in der Welt jetzt gerade so abspielt, ob wir es als Menschheit schaffen, die Zukunft besser zu machen oder ob wir unsere Chancen verspielen. Also ich bin mir gar nicht so sicher, weil es heißt ja, ne, immer höher, besser, weiter und tolle Technologien und dies und jenes und wir werden die Menschheit revolutionieren. Aber je mehr ich darüber nachdenke, wie wir mit der nicht nur mit der Umwelt, sondern auch mit uns umgehen und allgemein. Ja, und wenn ich auch die ganzen Herausforderungen sehe, ne, Klimawandel, die ganze Ungleichheiten und so weiter und so fort, Armut. Also da sind so viele Sachen. Da frage ich mich so, ja, machen wir das wirklich besser oder zerstören wir uns dann dabei halt selbst, ne, und Menschheit? Ja, da kriege ich schon echt immer Gänsehaut, wenn ich dann so die ganzen Szenarien ausmale und die Folgen. Und ja, und deswegen hoffe ich, dass wir dann halt wirklich eine wahrhaftige Gemeinschaft irgendwie daraus bilden können, um unsere Menschheit auch zu schützen.
Total. Magst du mal so ein positives Szenario aufmachen? Was wäre denn dein Appell oder auch dein Impuls, den du mitgeben würdest an die Leute da draußen, die jetzt zuhören? Was können sie machen? Was kann jeder Einzelne tun, um einen positiven Unterschied zu machen?
Also ich sehe ja trotzdem Menschen, ne, die aktiv dafür einsetzen, um positive Veränderungen hervorzurufen. Und das gibt natürlich allen wie die Hoffnung. Und was ich halt wirklich an alle geben kann als Appell ist, sei einfach mutig und steht das für das ein, wenn ihr seht, dass da irgendwas nicht richtig läuft, dann tu auch wirklich was dagegen. Und was auch noch wichtig ist, nutz bitte die menschliche Intelligenz und denk auch mal über Sachen nach und nicht einfach mit allen mitgehen und an alles glauben. Ich glaube, heutzutage ist das schon echt schwierig, zwischen richtiger und Fake News zu differenzieren. Und auch hier, ich glaube, wir sind alle schlau genug, um das trennen zu können. Und daher, sei bewusster mit allem, was ihr macht und sei einfach mutig für die Zukunft.
Mega, das spricht mir sehr aus dem Herzen. Das ist ein wunderbarer Abschluss, ein großartiger Appell. Lynn, es war mir eine große Freude, mit dir heute zu sprechen. Ich finde, dass du eine ganz tolle Sichtweise auf die Welt hast. Und mir zeigt das auch wieder, ne, du hast selber vietnamesische Wurzeln, die dich irgendwie geprägt haben. Gleichzeitig hast du dich aber auch auf ein westliches Leben eingelassen und bist hier total irgendwie angekommen und hast dir total deine Position irgendwie erarbeitet. Und das ist immer so beeindruckend zu sehen, dass eben unterschiedliche Welten so viel Positives machen, weil du selbst hast eine Innovation kreiert aus der Perspektive einer Frau, die unterschiedliche Wurzeln verinnerlicht hat. Und es zeigt einfach, Perspektiven sind wichtig. Ne? Wir dürfen uns darauf einlassen.
Auf jeden Fall.
Mega.
Oh, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir, Isabel, für das schöne Gespräch.
Dankeschön. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.